Moin. Diese 87. Episode meiner 100 Bücher in 200 Wochen Challenge ist besonders wertvoll für dich. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Meditationspraxis irgendwie anstrengend geworden ist, wenn du mit deiner Meditationspraxis strugglest, wenn du unzufrieden bist und dich vielleicht für deinen mangelnden Fortschritt selbst verurteilst, oder besonders wertvoll für dich, wenn Ungeduld dein zweiter Vorname ist, wie zum Beispiel bei mir, und das, obwohl du weißt, dass Ungeduld nicht sinnvoll ist, und wenn du immer noch glaubst, irgendwo ankommen zu müssen, selbst in der Meditation, dann ist diese Episode für dich. Denn ich halte heute in meinen Händen das Buch Im Alltag Ruhe finden. Meditationen für ein gelassenes Leben von Jon Kabat-Zinn, aus dem ich meine persönlichen Top 3 Learnings gleich mit dir teilen werde. Mein Name ist Martin Trositz und ich habe in den letzten 5 Jahren über 100 Bücher gelesen aus dem Bereich persönliche Weiterentwicklung und habe es mir zur Aufgabe gemacht, meine jeweiligen Learnings in Form dieses Podcasts zu konservieren. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich durch das Lesen dieser Bücher immer weiter zu mir selbst finde, dass ich in der Lage bin, mit diesem Podcast meinen Wandel zu dokumentieren. Und ich möchte dich natürlich inspirieren. Ich möchte dich gerne zum Nachdenken anregen und idealerweise echte Veränderung in dir anstoßen. Und bevor ich inhaltlich in das Buch einsteige, ein paar Hintergrundinformationen dazu, wie dieses Buch zu mir kam. Dieses Buch ist in mehreren Büchern, die ich in den letzten Monaten gelesen hatte, häufiger mal zitiert oder als Quelle genannt worden, immer häufiger erwähnt worden. Und da bin ich hellhörig geworden, denn ich weiß, dass Jon Kabat-Zinn, also der Autor, der Begründer ist von MBSR, von der Mindfulness-Based Stress Reduction, also von der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion. Und ich habe mich mit dieser, ich nenne es jetzt mal Coaching-Disziplin, auseinandergesetzt. Ich habe das mal als potenzielle Weiterbildung ins Auge gefasst, um mich ein bisschen mehr zu spezialisieren. Hatte mich vorerst dann für andere Alternativen entschieden, aber habe dementsprechend eine erhöhte Aufmerksamkeit, wenn es zu diesem Thema kommt. Und zweiter, sehr ehrlicher Grund, ich persönlich struggle aktuell ziemlich stark mit meiner eigenen Meditationspraxis. Ich versuche eigentlich seit 6 bis 7 Jahren Meditation in mein Leben zu integrieren, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Meine ersten Berührungspunkte hatte ich vor circa 7 Jahren durch ein Gruppencoaching bei Curse oder Michael Kurt. Vielleicht kennst du ihn, deutscher Rapper, gleichzeitig aber auch Podcaster mit dem Schwerpunkt auch Live-Coaching und Meditation, Achtsamkeit. Habe aus einem Buch gelesen, 4O plus X. Und dieses Buch war damals vor ungefähr 7 Jahren der Anstoß, mich der Meditation hinzugeben und in mein Leben zu integrieren. Und die Meditation in meinem Leben erlebte einen Höhepunkt vor circa 3,5 Jahren. Und da war ich mit meiner Family, mit meiner Frau und meinen 2 kleinen Kindern 4 Monate auf Reisen durch Europa. Und ich habe es in diesem Rahmen hinbekommen, jeden Tag 20 Minuten zu meditieren. Und ich habe Tagebuch geschrieben, ich habe so meine zentralen Learnings eines jeden Tages festgehalten. Und ich kann mich erinnern, als ein ganz wesentliches zentrales Learning der gesamten Reise festgehalten zu haben, dass Meditation für mich die Erfahrung dieser 4 Monate, dieser, sag mal, wirklich kontinuierlichen täglichen Praxis, hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, Meditation ist irgendwie für mich auch eine Schlüsselgewohnheit für Kreativität, für Ideenreichtum, für innere Balance und für Ausgeglichenheit, für Ruhe. Denn das sind Dinge, die sich eingestellt hatten in diesen Monaten. Und wie gesagt, ich habe vorher die Jahre auch schon praktiziert. Das kommt nicht von heute auf morgen. Habe aber festgestellt, dass diese Ruhe und Ausgeglichenheit und vor allen Dingen auch dieses Entwickeln von Kreativität bei mir ein Nebeneffekt ist von Meditation. Und Ruhe bewahren ist so oder so eine meiner zentralen Lebensaufgaben, die ja durch Meditation unterstützt wird. Und das ist jetzt 3,5 Jahre her und ich darf feststellen, dass in den letzten Jahren und insbesondere auch in den letzten Monaten meine Meditationspraxis ein wenig verwässert ist. Und das ärgert mich, denn ich weiß, wie gut es mir tut und trotzdem bekomme ich es nicht hin. Und ein ganz zentrales Motto von mir ist ja, nichts ist erbärmlicher als zu wissen, was zu tun ist und es dann nicht zu tun. Und das ist ja das Paradebeispiel dafür. Ich weiß, was zu tun ist, bekomme es aber trotzdem nicht auf die Kette. Und das, obwohl ich wirklich sehr stark herumexperimentiere. Ich habe meinen Anspruch reduziert, mal von 20 auf 15, auf 10, irgendwann mal auf 2 Minuten. Aber egal, wie ich es drehe und wende, aktuell bekomme ich es wirklich nur, sag mal, sehr rudimentär hin, mich wirklich auf eine fixe Zeit zu committen, diese Ruhe mir zu nehmen, zu gönnen, und hatte ehrlich gesagt die Hoffnung, durch dieses Buch nochmal einen neuen Schwung aufzunehmen, um vielleicht nochmal ein paar Tipps und Tricks abzugreifen, die mir die Meditationspraxis vielleicht leichter fallen lässt. Und ich kann schon mal spoilern und vorab sagen, nein, das hat sich leider nicht eingestellt, eher im Gegenteil. Ich habe in der vergangenen Woche das Buch zu Ende gelesen und ich habe mir wirklich ehrlich die Frage gestellt und gedacht, was war das denn jetzt? Was mache ich jetzt da draus? Wo ist denn jetzt hier der Hint? Wo bleibt jetzt dieses, wo ist die Secret Source? Ja, und ich war ehrlich gesagt ein bisschen sprach- und ratlos und habe ehrlich gesagt im Nachgang dieses Buch auch abgetan. Ich war ein bisschen abgeturnt vom Buch, habe dem, glaube ich, auch in meiner persönlichen Bewertung nur so 3 von 5 Sternen gegeben und war ein bisschen, wirklich ratlos, was ich jetzt daraus machen sollte. Und habe jetzt natürlich in der Vorbereitung dieser Episode nochmal alle meine Learnings, alle Textstellen, die ich mir markiert habe, durchgearbeitet und habe festgestellt, auf den zweiten Blick, gut, ich habe doch ziemlich viel gelernt, hier steckt doch wirklich sehr, sehr viel drin, allerdings nicht das, was ich mir gewünscht habe. Na, und da habe ich dann nochmal drüber nachgedacht, was habe ich mir denn gewünscht, und habe festgestellt, gut, da bin ich mir selbst mal wieder auf den Leim gegangen, denn ich habe mal wieder gesucht nach einer Secret Source, nach irgendwie so einer geheimen Rezeptur, nach einer Abkürzung, nach einer vermeintlichen, die das, was mir schwerfällt, irgendwie leichter machen lässt oder leichter fallen lässt. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich auch sehr häufig propagiere und das, was ich versuche, bei Menschen zu wecken oder sie wachzurütteln und sagen, hey, pass auf, du brauchst nicht noch dieses Buch, du brauchst nicht noch diesen Podcast, du brauchst nicht noch dieses Coaching, du brauchst nicht noch diesen Kurs. Nein, was du brauchst, ist eigentlich loszulegen. Ja, weil du musst den ersten Schritt gehen und der Rest kommt dann mit dem zweiten und so weiter und so fort. Und in der Vorbereitung dieser Episode durfte ich mich selber nochmal an meine eigenen Worte erinnern und sagen, pass auf, Hase, es gibt einfach für nichts eine Abkürzung. Ja, und vor allen Dingen nicht beim Thema Achtsamkeit, Meditation oder Gewahrsein. Und dazu werde ich noch ein bisschen weiter ausführen, dann später in meinen Learnings. Und möchte aber vorab noch ein bisschen was zum Autoren sagen. Wie gesagt, Kabat-Zinn ist der Begründer des Programms MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Und das hat er, glaube ich, angefangen so in den 70ern. Der hat ursprünglich Molekularbiologie studiert, ist dann aber Meditationslehrer geworden und hat versucht, das Thema Achtsamkeit auch in die westliche Medizin zu integrieren und hat den Brückenschlag gewagt und hinbekommen zwischen buddhistischer Praxis und moderner Wissenschaft. Und sein Fokus liegt halt darauf, mittels Achtsamkeit und anderem halt durch das Werkzeug der Meditation Stress zu reduzieren, Schmerz zu reduzieren, Selbstwahrnehmung zu fördern und halt Präsenz zu üben. Und das ist auch der Kontext, die große Klammer dieses Buches. Ja, dieses Buch hat 280 Seiten, 3 große zentrale Kapitel, die da lauten. Erstens Blüte des Augenblicks. Da geht es also um die Präsenz, um den gegenwärtigen, jetzigen Moment und die Wertschätzung dessen. Im 2. Kapitel geht es um das Herz der Übung, also wirklich die Praxis der Meditation, aus der ich mir ja sehr viel erhofft hatte. Hier geht es vor allen Dingen auch um das Thema Atmung, unterschiedliche Techniken und Routinen. Und im 3. großen Kapitel, Achtsamkeit im Alltag, geht es halt darum, wie man jetzt all das in seinem täglichen Doing, nicht im Kloster, sondern in seinem tagtäglichen integriert. Ja, dass man also das, was so alles tagtäglich passiert, nicht bewertet, nicht versucht zu optimieren, sondern sich in der Wahrnehmung dessen urteilsfrei übt. Und dieses Buch ist, würde ich sagen, kein klassischer Ratgeber, ist eher eine Sammlung kurzer Impulse und Reflexionen, Und wie gesagt, es geht halt nicht um das Setting im Kloster, sondern wie man letztendlich Achtsamkeit in sein Leben integrieren kann. Und dafür muss man nicht sein komplettes Leben auf links ziehen, man muss nicht alles ändern, sondern man verändert mehr oder weniger seine Aufmerksamkeit und verändert dadurch einfach die Art und Weise, wie ich im Leben stehe. Ja, es geht gar nicht um, wie gesagt, das radikale Verändern von irgendetwas, sondern einfach nur die Art und Weise anzupassen, wie ich im Leben stehe, wie ich durch das Leben gehe. Und ich möchte in meinen Top 3 Learnings auf folgende Dinge eingehen. Erstens, halt die Klappe. Zweitens, Geduld und Wut. Drittens, ein Wort. Ein Wort, ein ganz kleiner Praxistipp für deine eigene Meditationshaltung. Und ohne große Umschweife starte ich rein in mein Learning Nummer 1 mit dem Namen Halt die Klappe und lese dir dazu vor eine Textstelle auf der Seite 49 wie folgt. Wann immer Sie den Drang verspüren, über Meditation zu sprechen oder anderen davon zu berichten, wie wunderbar oder wie schwierig es ist zu meditieren und wie gut es ihnen tut, oder wenn sie andere für das Meditieren begeistern wollen, dann betrachten sie diesen Impuls einfach als einen weiteren Vorgang in ihrem Geist und Anlass zum Meditieren. Der Impuls wird vorübergehen und das ist für alle Beteiligten besser, insbesondere für sie. Manche Dinge behält man am besten für sich. Vor allem, solange man noch am Anfang steht, sagen wir, während der ersten 20 oder 30 Jahre. Und ich habe das gelesen und fühlte mich ertappt und musste auch schmunzeln. Auch ich habe ja schon im Intro dieser Episode lamentiert über meinen manchmal Fortschritt, manchmal mangelnden Fortschritt und bin nochmal daran erinnert worden, vor allen Dingen mit dem letzten Satz, halt einfach die Klappe. Ja, behalte die Dinge für dich, vor allen Dingen dann, wenn du noch ein Anfänger bist. Ja, und als dann geschrieben wurde, vor allen Dingen während der ersten 20 oder 30 Jahre, war das nochmal ein relativ harter Reminder daran oder dafür, dass es sich bei der Achtsamkeitspraxis natürlich um einen Long Run handelt und nicht um einen Short Track. Also wir sprechen hier eigentlich über einen Marathon und nicht über einen 100-Meter-Lauf. Und da kam mir dann im weiteren Verlauf der Gedanke, dass sehr wahrscheinlich alle Erfahrungen, die ich auch mit dir geteilt habe, alle Ups and Downs und auch inklusive meiner gegenwärtigen Unzufriedenheit, all das Bestandteil ist meiner Entwicklungsreise. Und wenn die Entwicklungsreise jetzt bei mir schon 6, 7 Jahre sind und wir hier davon ausgehen, dass man vielleicht so ab 20, 30 Jahren dann irgendwann mal vielleicht ein bisschen eingetaucht ist, dann darf ich feststellen, gut, ich bin auch noch auf den ersten Kilometern und alles ist genau so gut, wie es ist. Das hat mich ein bisschen beruhigt und daran erinnert, dass Scheitern immer ein Bestandteil ist von Erfolg. Wenn ich scheitere, weiß ich zumindest, dass ich es probiere, ich lerne und setze neu an und werde irgendwann eventuell sehr wahrscheinlich Erfolg haben. Aber wenn ich nicht scheitern würde, wäre das gleichzeitig auch ein Hinweis darauf, dass ich es gar nicht probiere. Und anstatt, dass ich mich dafür verurteile, dass es nicht so klappt, ich nicht so vorankomme, wie ich wünsche, darf ich mich vielleicht eher loben und mir einen Schulterklopfer geben dafür, dass ich es probiere. Und falls du diese Episode hörst, weil auch du strugglest, dann da dürfen wir gemeinsam feststellen, dass auch du dir genau dafür auf die Schultern klopfen darfst, dass du es probierst und dass das, was du gerade an Unzufriedenheit verspürst, dazu beitragen wird, dass on the long run du dort vielleicht hinkommen möchtest oder hinkommen wirst, wo du hin möchtest. Und ich möchte ganz gerne diesen meines Erachtens nach beruhigenden Gedanken noch ein bisschen anreichern, noch ein bisschen ergänzen, denn im Verlauf des Buches gibt es viele, viele Übungen und ich springe von der Seite 49 auf die Seite 163, die ich mir natürlich unabhängig voneinander markiert habe, habe aber festgestellt, oh, ja, das bläst ins gleiche Horn. Da möchte ich dir nämlich vorlesen wie folgt. Wenn Sie sich dabei ertappen, dass Sie sich etwas auf Ihre Fortschritte einbilden oder sich wegen mangelnder Fortschritte kritisieren, kann es hilfreich sein, sich Fragen wie diese zu stellen. Wohin soll ich denn kommen? wer soll irgendwo hinkommen? Lasse ich die Achtsamkeit in jedem Augenblick einfließen oder absolviere ich mit meiner Meditation nur ein starres Pensum, bei dem ich die äußere Form mit der Essenz verwechsle? Reduziere ich die Meditation auf eine bloße Technik, auf ein mechanisches Tun oder sehe ich darin einen Weg des Seins? Sich solche Fragen zu stellen, kann Ihnen helfen, die Momente zu durchbrechen, in denen Sie mit Ihren Gedanken um Sie selbst kreisen oder Ihre Übung von eingefahrenen Gewohnheiten und starken Emotionen beherrscht wird. Das kann Sie schnell zu der Lebendigkeit eines jeden Augenblicks und der ihm eigenen Schönheit zurückführen. Vielleicht haben Sie vergessen oder noch nicht völlig verinnerlicht, dass Meditation tatsächlich die einzige menschliche Aktivität ist, bei der es nicht darum geht, irgendwohin zu gelangen, sondern wirklich dort zu sein, wo wir schon sind, samt all dem, was uns ausmacht. Und da steckten für mich in dieser Passage zwei ganz essentielle Dinge drin. Erstens, es geht gar nicht darum, irgendwo anzukommen. Von daher ist meine Metapher mit dem Long-Run-Marathon natürlich eigentlich auch irreführend. Am Ende ist es irgendwie ein Lauf, der nirgendwo endet, sondern dass es darum geht, das Laufen selbst zu genießen. Und zweite Textstelle oder zweiter Bereich, der mich besonders getriggert hat, war: Verwechsle ich eventuell die äußere Form der Meditation mit der Essenz? Denn bei mir geht es ja irgendwie darum auch, dass ich mir eine Vorstellung von Meditation auferlegt habe, wie es darum geht, wie das Setting sein muss, wie ich sitze, wie lange es sein muss, wie ist der Rahmen und dass ja diese äußere Form mir halt nicht gelingt. Ich kann in meinem Habit-Tracker keinen Haken machen bei, habe ich heute 10 Minuten meditiert. Aber ist das überhaupt das Wesen der Meditation? Warum mache ich das? Wo will ich eigentlich hin? Ja, am Ende geht es doch irgendwie um Gewahrsein, um das Verbinden mit dem gegenwärtigen Moment, also um diese innere Haltung. Das ist ja die Essenz. Und ich habe festgestellt, dass diese innere Haltung, die Essenz, mir wesentlich besser gelingt als noch vor 3, 5 oder 7 Jahren. Und das wird immer besser. Das heißt, ich habe immer mehr die Fähigkeit, heute im Moment zu versinken, mich diesem hinzugeben und wirklich in meine Wahrnehmung, in den gegenwärtigen Moment, ins Jetzt einzutauchen. Und das fällt mir immer wieder auf, wenn ich mit meinen Kids zusammen bin. Heute Morgen haben die getanzt. Und ich habe das Gefühl, das war eine Ewigkeit, dass ich denen dabei zugucken durfte und habe das aufgesaugt. Und das war ein unfassbar intensiver, schöner, sensationeller Moment. Ne? Und Ähnliches verspüre ich auch, wenn ich spazieren gehe und wirklich auch immer mehr darauf achte, das nicht zu überlagern mit Musik, sondern wirklich einfach diesen Moment so zu lassen, wie er ist. Und ich habe beim Reflektieren über diese Dinge nochmal zentral für mich daraus gezogen, dass Achtsamkeit, / Meditationspraxis, kein Häkchen ist im Tracker, sondern eine Qualität des Erlebens beschreibt. Und falls du auch in deiner eigenen Praxis gerade strugglest oder dich verurteilst, dann könntest du nochmal hinterfragen, was passiert, wenn du dich von dieser äußeren Form deiner perfekten Vorstellung von Meditation löst und dich auf die Essenz konzentrierst, auf das, worum es geht, nämlich um die Verbindung mit dem gegenwärtigen Moment. Und ich könnte mir vorstellen, dass du da Fortschritte auf einmal freilegst, die du dir selber vielleicht gar nicht eingestanden hast. Und das war für mich ein ganz zentrales Learning. Ich habe viel darüber nachgedacht, warum meditiere ich eigentlich? Und diese Trennung von äußerer Form oder von äußerer Haltung und der inneren Haltung, dieser Essenz, hat irgendwie dazu beigetragen, dass ich doch etwas zufriedener bin, auch mit dem, was ich erreicht habe, genauso wie mit dem, was ich noch nicht erreicht habe und dass der Status quo genauso sein soll, wie er ist. Und das war mein Learning Nummer 1 und möchte jetzt überleiten zu meinem Learning Nummer 2, das den Namen trägt, Geduld und Wut. Und wenn du mir schon eine Weile folgst, wirst du wissen, dass Geduld nicht mein zweiter Vorname ist, zumindest noch nicht. Und dementsprechend war ich natürlich von der folgenden Textstelle durchaus auch angefasst und lese vor auf der Seite 63 wie folgt. Ich halte Geduld für eine dieser grundlegenden ethischen Einstellungen. Wenn sie sich immer wieder in Geduld und Nachsicht üben, nach innen wie nach außen, entwickeln sie damit fast zwangsläufig auch Achtsamkeit. Und ihre Meditationspraxis wird sich allmählich vertiefen und an Reife gewinnen. Wenn sie in diesem Augenblick wirklich kein anderes Ziel verfolgen, stellt sich die Geduld ganz von selbst ein. Geduld zu haben heißt, sich darauf zu besinnen, dass sich die Dinge in ihrem eigenen Rhythmus einstellen. Der Wechsel der Jahreszeiten lässt sich nicht beschleunigen. Der Frühling kommt von selbst zu seiner Zeit. Das Gras wächst von allein. Ungeduld ist in der Regel wenig hilfreich und kann viel Leid verursachen, manchmal für uns selbst, manchmal für die Menschen in unserer Umgebung. Geduld ist eine sich stets anbietende Alternative zu der ständigen Rastlosigkeit und Getriebenheit unseres Geistes, wenn nicht ein echtes Gegenmittel. Wenn Sie die Oberfläche der Ungeduld abkratzen, werden Sie feststellen, dass sich darunter, auf mehr oder weniger subtile Weise, Wut verbirgt. Wut ist eine starke Form von Energie, die nicht wahrhaben will, dass die Dinge so sind, wie sie sind und die jemanden, oft uns selbst oder etwas, dafür verantwortlich macht. Das soll nicht heißen, dass sie sich nicht beeilen dürfen, wenn es nötig ist. Es ist aber sehr wohl möglich, sich auf geduldige und achtsame Weise zu beeilen, wenn es aus Notwendigkeit und freiem Entschluss geschieht. Und der zentrale Satz hier in dieser Textstelle für mich war: Wenn Sie die Oberfläche der Ungeduld abkratzen, werden Sie feststellen, dass sich darunter Wut verbirgt. Ungeduld ist also getrieben von Wut. Und ich darf ja so ehrlich sein, zu sagen, dass ich sehr oft nicht wahrhaben möchte, dass gewisse Dinge Zeit brauchen. Dass ich nicht wahrhaben möchte, dass manchmal Menschen tun, was sie tun, in dem Tempo, in dem sie es tun, dass sie so sind, wie sie sind, oder dass ich nicht wahrhaben möchte, dass einige Prozesse sich einfach nicht beschleunigen lassen. Und da darf ich mich erinnern an alte weise Sprüche meiner Ausbilder bei der Bundeswehr, die immer wieder gesagt haben: Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Und da durfte ich mich daran erinnern und feststellen, dass also Ungeduld in einer gewissen Art und Weise also der Widerstand ist gegen die Realität. Und da muss ich wieder die Brücke schlagen zu Byron Katie. Ich habe auch hier mal ein Buch von ihr vorgestellt und mein zentrales Learning von Byron Katie war eigentlich: Was ist diese Realität? Was ist die Wahrheit? Und die Wahrheit ist immer das, was ist, und niemals das, was ich denke, was sein sollte. Nicht das, wie ich glaube, wie Menschen sich verhalten sollten, wie schnell Leute sein sollten, was sie tun sollten, wie schnell die Dinge sich entwickeln sollen. Das ist alles sollte. Das ist aber nicht das, was ist. Und in dem Moment, wenn ich halt die Wahrheit und Realität als das akzeptiere, was sie ist, dann darf ich, ja, beim Aufkommen von Ungeduld spüren und mich daran erinnern und feststellen, dass ich sehr wahrscheinlich gerade gegen die Realität ankämpfe. Und machen wir uns nichts vor, gegen die Realität zu kämpfen, ist ein Kampf, den ich nicht gewinnen kann. Und da bin ich wieder bei meiner Lebensaufgabe: Hase, Ruhe bewahren. Ja, also Ungeduld als Ausdruck von Wut unter der Oberfläche, Wut gegen die Realität, Widerstand gegen die Realität, gegen das, was ist, weil es anders ist, als es sein sollte. Aber egal, was wir uns wünschen, ich wünsche mir Frieden auf der Welt. Menschen sind aber nicht friedfertig, nicht alle leider. Das heißt, die Realität ist, Menschen sind nicht immer friedvoll, nicht immer friedfertig, und dementsprechend ist das die Wahrheit, auch wenn sie gegebenenfalls auch schmerzhaft ist. Und eine weitere Textstelle in diesem Buch untermauert das nochmal. Und auch diese Textstelle ist weiter hinten im Buch auf Seite 208 und zeigt mir auch nochmal, dass ich irgendwie empfänglich bin für solche Inhalte, weil natürlich ein paar Tage zwischen diesen Textstellen liegen und trotzdem markiere ich sie mir. Und wenn ich sie dann auf einmal durchblätter, kommen dann diese Verknüpfungen her, die ich jetzt hier mit dir teilen möchte. Auf der Seite 208 steht ein sehr prägnanter Satz, den ich mir markiert habe. Und da steht wie folgt: Außerdem ist mir, also dem Autoren, klar geworden, dass es so gut wie nie einen äußeren Grund zur Eile gibt, sondern nur einen inneren, der gewöhnlich auf Ungeduld beruht und einem kopflosen, ängstlichen Impuls. Ungeduld, das war für mich also so das Takeaway, kommt selten von außen, sondern von innen. Oder anders ausgedrückt, Eile ist oft Angst in Bewegung. Ja, weil nicht die Welt drängt mich, sondern sehr wahrscheinlich drängt mich mein Kopf. Und ich habe versucht, mal ein bisschen darauf zu achten, warum ich mich eigentlich beeile. Warum habe ich das Gefühl, jetzt hier irgendwie Ungeduld aufkommen zu lassen? Und habe festgestellt, ganz oft ist das einfach nur irgendwie ein innerer Treiber. Und habe ja auch jetzt so einen Zwischenstep eingeführt, den ich jetzt so mal den Realitätscheck nenne. Weil immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in Eile oder wenn mir das Gefühl aufkommt, ich muss eine schnelle Entscheidung treffen oder vielleicht suggeriert mir auch jemand, es eilt, dann darf ich mich mit einem Realitätscheck auseinandersetzen und mal fragen, was passiert, realistisch gesehen, wenn ich jetzt 5 Minuten später antworte? Oder was passiert realistisch, wenn ich heute nicht reagiere? Und vielleicht liegen auch gerade vermeintlich dringliche, wichtige Dinge bei dir auf dem Tisch oder du spürst in dir eine gewisse Ungeduld. Frag dich mal, was passiert, wenn du jetzt das einfach ein bisschen aushältst und später reagierst, später antwortest? Und ich habe festgestellt, in der Regel passiert überhaupt nichts. Vor allen Dingen also nichts Dramatisches. Und dahinter versteckt sich mehr oder weniger an mich und an dich eine Einladung zur Entschleunigung. Und ich hoffe, dass dir das gelingt und möchte nun abschließend in meinem dritten Learning doch auch nochmal einen sehr konkreten, praxisorientierten Tipp teilen, der da den Namen trägt, ein Wort für deine Haltung. Also mein Learning trägt da den Namen, ein Wort für deine Haltung. Und ich versuche natürlich, dieses Wort noch nicht in den Mund zu nehmen, weil sonst ist natürlich der Spannungsbogen dahin. Und dieses Wort, was ich mit dir teile, soll dir dabei helfen, einen guten Umgang zu finden mit der Frage, wie meditiere ich denn eigentlich richtig? Und ich hatte dir vorhin schon gesagt, dass ich eine sehr spezifische, konkrete Vorstellung davon habe, wie eine perfekte Meditationssession auszusehen hat. Ja, wie ich zu sitzen habe, wie lange es zu dauern hat, ne, 20 Minuten auf einem Kissen, idealerweise sitzend, im Schneidersitz. Ich finde Schneidersitz die absolute Hölle, ist eine absolute Qual für mich, strengt mich total an. Und wenn ich das selbst die ersten 5 Minuten hinbekomme, irgendwann, ne, falle ich in mich zusammen. Ich fange an, einen runden Rücken zu bilden und verurteile mich schon während der Meditation im Kopf selbst dafür. Und habe natürlich auch festgestellt, dass das nicht zuträglich ist für Gewahrsein, nicht zuträglich ist für meine eigene Achtsamkeit, für die Verbindung mit dem Moment und versuche mich sukzessive immer weiter von diesem perfekten Setting zu lösen und versuche immer mehr jetzt Meditation einzustreuen, wenn es halt gerade passt. Und dann frage ich mich aber oft, ja gut, jetzt habe ich hier mal 5 Minuten, jetzt ist hier eine Parkbank oder ich sitze in der Bahn, was mache ich jetzt? Und da habe ich eine schöne Textstelle gefunden, die mir zumindest sehr prägnant hängen geblieben ist, die dann nämlich auch beschreibt, wie ich jetzt körperlich auch eine Haltung einnehme, die der Meditation entspricht. Und diese Textstelle findet sich auf der Seite 119 im Kapitel 2. Und dieses Kapitel 2 nennt sich ja das Herz der Übung. Das heißt, es geht hier wirklich um praktische Tipps. Und der Tipp, das Wort für deine Meditationshaltung könnte sein, das möchte ich mit dir teilen, Würde. Das Wort, das mir als Beschreibung der rechten Sitzhaltung am passendsten erscheint, ist würdevoll. Wenn wir uns hinsetzen, um zu meditieren, spricht die Haltung, die wir einnehmen, zu uns. Sie besitzt ihre eigene Aussagekraft. Man könnte sagen, dass die Haltung selbst schon Meditation ist. Sinken wir in uns zusammen, so kommt darin Passivität, ein Mangel an Energie oder Klarheit zum Ausdruck. Sitzen wir kerzengerade und stocksteif da, zeigt sich darin unsere Anspannung, ein Übermaß an Einsatz und Bemühen. Wenn ich in meinen Kursen das Wort Würde verwende und zum Beispiel sage, wir sitzen in einer Weise, die Würde verkörpert, nehmen alle Teilnehmer sofort eine aufrechte Haltung ein. Aber sie versteifen sich nicht. Die Gesichter entspannen sich, die Schultern sinken herab, Kopf, Nacken und Rücken bilden eine natürlich abfallende Linie. Die Wirbelsäule erhebt sich energievoll aus dem Becken. Manche der Übenden rücken auf die Sitzfläche ihrer Stühle etwas nach vorn, um ohne die Unterstützung der Rückenlehne zu sitzen. Alle scheinen das innere Gefühl der Würde zu kennen und instinktiv zu wissen, wie man ihm Ausdruck verleiht. Wenn wir uns also zur Meditation niederlassen und dabei bewusst eine Haltung einnehmen, die Präsenz und Würde verkörpert, kehren wir damit zum Gefühl unseres ursprünglichsten Wertes, unserer ursprünglichsten Schönheit zurück. Allein das besitzt schon eine enorme Aussagekraft. Und dieses Wort Würde, würdevoll, lässt sich sehr leicht merken. Und auch mir ging es so, dass beim Hinsetzen zur Meditation es mir sehr leicht gefallen ist, darüber nachzudenken, sagen, hey, pass auf, strahl Würde aus, that's it. Und das heißt halt für mich, dass wenn ich in die Meditation gehe, egal ob das jetzt im Stehen, im Sitzen oder im Liegen ist, dass ich versuche, Würde durch meine Körperhaltung zum Ausdruck zu bringen. Und das führt dazu, dass ich auf jeden Fall auch weniger mit bzw. gegen meinen Körper kämpfe. Weil, wir haben es ja auch gerade gehört, die Haltung selbst drückt ja schon Meditation aus. Und wenn meine Haltung Kampf ist, dann kann meine Meditation ja auch nur ein Kampf sein. Und von daher ist eigentlich der ideale Merksatz für dich und für mich und für eine angemessene Haltung in der Meditation nicht perfekt, sondern würdevoll. Mir hat dieses kleine Wörtchen Druck genommen. Mir hat es geholfen, mir hat viele Dinge vereinfacht und trotzdem weiß ich relativ genau, was zu tun ist. Nicht perfekt, sondern würdevoll. Und damit habe ich meine Top 3 Learnings aus diesem Buch mit dir geteilt. Und bevor ich sie zusammenfasse, würde ich mich voll freuen darüber, wenn du zum Beispiel meinen Podcast positiv bewertest, mir auf der Plattform, auf der du mich konsumierst, 5 Sterne schenkst oder wenn du nichts mehr verpassen möchtest, dann gerne auch meinen Newsletter abonnierst, den ich immer mit dem Erscheinen der Episode dann auch versende. Da bekommst du brühwarm mein Top 1 Learning per E-Mail sowie alle Links, die du brauchst, um auch mir lauschen zu können. Und wenn das immer noch nicht reicht, findest du in den Shownotes, also in der Beschreibung dieser Episode, noch weitere Links zu Ressourcen, zu Kontaktmöglichkeiten zu mir. Und ich freue mich immer darüber, von euch zu hören oder zu lesen. Und möchte nun meine 87. Episode zum Buch Im Alltag Ruhe finden von Jon Kabat-Zinn zusammenfassen wie folgt. Learning Nummer 1. Halt die Klappe. Egal, wo du dich befindest auf deiner Achtsamkeits- und Meditationsreise, die Wahrscheinlichkeit, dass du am Anfang bist, ist relativ groß, ja, zumindest in den ersten 20, 30 Jahren. Achtsamkeit ist kein Sprint, sondern ein Marathon, wobei wir aber auch gelernt haben, man wird sowieso nie ankommen. Also es geht eigentlich darum, den Lauf selbst zu genießen. Und falls du gerade strugglest und diese Episode gehört hast, weil du vielleicht irgendwie noch die Secret Sauce suchst oder irgendwie dir kleine Hints erhoffst, die jetzt alles lösen, dieser gesamte Struggle, all das, was dir durch den Kopf geht, all das, was geklappt hat, was nicht klappt, all das gehört mit dazu, ist Teil deiner persönlichen Reise und wird dazu führen, dass immer mehr Achtsamkeit in dein Leben einziehen wird. Und Meditation selbst ist auch die einzige Tätigkeit, in der es darum geht, nirgendwo anzukommen. Also reduziere deine Praxis auch nicht auf, wie ich, jetzt irgendwie eine Gewohnheit, die ich abhaken kann, nicht irgendwie auf eine Technik oder ein Tracking miss. Also deine Präsenz jetzt nicht in gerade gesessenen Minuten, sondern in den Momenten, in denen es dir gelingt, dich mit dem gegenwärtigen Moment zu verbinden. In meinem Learning Nummer 2 habe ich geteilt Geduld und Wut. Ungeduld, ja, ist also oft sag mal, eine verkleidete Wut darüber, dass die Realität nicht meinem Tempo folgt. Ja, also wenn ich Ungeduld, die Oberfläche davon abkratze, ist sehr oft Wut darunter, weil die Dinge nicht so laufen, wie sie sein sollte. Die Realität entspricht also nicht dem, was gemäß meiner Vorstellung sein sollte. Und da habe ich auch schon im Learning geteilt, die Realität, die Wahrheit ist immer das, was ist und nicht das, was du glaubst, was sein sollte. Und wenn du also Ungeduld spürst, darfst du dich fragen, woher kommt denn jetzt diese Wut? Kämpfe ich also wieder gerade gegen die Realität? Und wenn du das erkennst, dann darfst du dich daran erinnern, dass du den Kampf gegen die Realität nicht gewinnen kannst. Denn die Realität ist das, was ist. Und das Einzige, was hilft, ist Ruhe bewahren. Ich sage das so einfach. Ja, es ist einfach, aber nicht leicht. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung der letzten bummelig 41 Jahre berichten. Und in meinem dritten Learning habe ich ein Wort mit dir geteilt, welches dir hilft, die perfekte, es gibt nicht die perfekte, aber eine gute Haltung für die Meditation einzunehmen. Und dieses Wort nennt sich Würde. Ja, deine Haltung in der Meditation in einem Wort, würdevoll. Denn die äußere Haltung beeinflusst auch die innere Haltung. Und in dem Wissen, würdevoll sich hinzusetzen, würdevoll hinzulegen, würdevoll zu stehen, zu gehen, je nachdem, wie und wo und wann du meditierst, deine würdevolle Haltung ist völlig ausreichend. Und versuche nicht, wie ich, auf Zwang irgendwie gerade zu sitzen, 20 Minuten lang, denn du würdest dann in den Kampf gehen mit deinem Körper. Und wenn dein Kampf, der State deiner Meditation ist, dann ist natürlich auch, ich sag mal, die Achtsamkeit, das Gewahrsein, was du erreichen möchtest, relativ weit weg entfernt. Und habe mit dir den Merksatz aufgeschrieben, geteilt für dich und für mich. Nicht perfekt, sondern würdevoll darf sie sein, unsere Meditation. Und das waren sie, meine Top 3 Learnings aus dem Buch Im Alltag Ruhe finden. Und in alter, gewohnter Manier möchte ich auch mit einem Zitat aus dem Buch diese Episode schließen. Und dieses Zitat findet sich witzigerweise in einer Fußnote im Buch. Und diese Fußnote ließ mich ehrlich gesagt ein bisschen grinsen. Und dazu möchte ich ganz kurz vorab einordnen. Ich habe vor ungefähr einem Dreivierteljahr die Entscheidung getroffen, früher aufzustehen, mindestens eine Stunde, bevor meine Family wach wird, um in dieser Stunde möglichst viele Dinge zu erledigen, die sonst runterfallen. Und da gehört Meditation dazu. Da gehört Rudern dazu, da gehören Liegestütze dazu, da gehört mich zu dehnen dazu. Also all die Dinge, von denen ich weiß, dass sie wichtig sind, die ich aber häufig nicht mache, aufgrund von Ausreden, ne? Und habe dann irgendwann angefangen und festgestellt, jo, wenn ich eine Stunde vor der Family aufstehe, bekomme ich in der Regel mindestens 80% davon auch erledigt. Ne? Und die Secret Source, die geheime Zutat fürs frühe Aufstehen ist übrigens das frühe zu Bett gehen. Das nur mal so als kleine Randnotiz. Und mit diesem Habitus, ja, mit diesem Wissen, mit diesem Vorhaben, mit diesen Gewohnheiten im Hinterkopf, las ich ein Zitat auf der Seite 186 wie folgt. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Früh zu Bett und früh auf den Beinen macht den Menschen gesund, reich und klug. Und ich würde mal sagen, gut, nehme ich. Und Gleiches wünsche ich natürlich dir. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit und für deine Wertschätzung in Form von Aufmerksamkeit. Hör gern in meiner nächsten Episode rein. In 14 Tagen bin ich wieder mit am Stissel. Und bis dahin eine gute Reise, gute Besserung. Bis demnächst.